Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Und ganz herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge, der ersten Folge, in der ich ein Gespräch mit dabei habe. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe vergangenes Wintersemester für die Fernuni in Hagen ein Seminar angeboten mit dem Titel Aufklärung im 21. Jahrhundert, Chancen und Probleme. Und wir haben im Seminar drei aktuelle Bücher von zeitgenössischen Philosophen gelesen und diskutiert. Zum einen die dritte Aufklärung von Michael Hampe, zum anderen Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten von Markus Gabriel und Radikaler Universalismus jenseits von Identität von Omri Böhm. Dieses Thema hat mich tatsächlich weiterhin beschäftigt und ich habe mich ja im April selbstständig gemacht, bin deswegen auch als Dozentin für Philosophie in der Erwachsenenbildung unterwegs und hatte noch Gelegenheit, bei der Münchner Volkshochschule zu diesem Themenkreis Vorträge zu halten und auch für das Münchner Bildungswerk. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe mir selbst sehr viele Fragen gestellt und ich habe auch Fragen bekommen von denen, die mir zugehört haben, von denen, die mit mir das Seminar gemacht haben und dachte mir dann, ja, warum nicht einfach mal nachfragen und habe mich bei Professor Michael Hampe gemeldet. Er ist Professor an der ETH Zürich für Philosophie und ihn gefragt, ob er denn sich mit mir austauschen wollen würde über dieses Büchlein, die dritte Aufklärung. Und er hat sich dazu bereit erklärt, ja. Und weil ich mir dachte, warum sollte ich denn jetzt da alleine davon profitieren? Vielleicht gibt's ja noch andere, die das genauso spannend finden, das Thema, habe ich ihn auch um die Erlaubnis gebeten, das Gespräch aufzuzeichnen. Und die hat er mir gerne gegeben. Deswegen habe ich dieses Mal ganz aktuelle Gedanken zum Lauschen dabei und bei denen wünsche ich jetzt ganz viel Freude. Und bitte nicht wundern, man merkt, ich habe da noch keine Übung. Es startet gleich Medias in Res mit meiner ersten Frage an Professor Hampe. Sie haben ja die dritte Aufklärung 2018 veröffentlicht und darin erstmal eine Korrektur vorgenommen, ob denn vielleicht die vielfach geäußerte Krise der Demokratie vielleicht eher eine Erosion der aufgeklärten Kultur sei. Da wäre jetzt meine erste Frage, ob Sie bei dieser Diagnose immer noch bleiben würden oder ob sich daran was geändert hat, weil es sind ja auch 6 Jahre vergangen, seitdem das sozusagen rauskam.
Ich würde da immer noch bleiben dabei. Ich denke, es hat sich noch mehr verschärft, diese kulturelle Krise, also die Veränderung der Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit miteinander umgegangen wird, die Selbstverständlichkeit, mit der falsche Behauptungen benutzt werden, um politisch daraus Kapital zu schlagen, die Art und Weise, wie inzwischen Hybridkrieg geführt wird, also als Teil der Kriegführung von Russland und ja, vielleicht auch anderen Staaten wie Iran und Nordkorea versucht wird, auf die politische Szenerie in westlichen Ländern Einfluss zu nehmen, indem man Zwiespalt sät in den sozialen Medien. Also das sind alles meiner Ansicht nach Anzeichen dafür, dass es eine kulturelle Veränderung in der Öffentlichkeit, in der Weltöffentlichkeit, sage ich jetzt mal, gegeben hat, die darauf abzielt, verbale Gewalt oder direkte physische Gewalt als ein Mittel der politischen Veränderung zu benutzen. Also ja. Da hat sich also die Gewalttätigkeit in der Kommunikation und die physische Gewalt hat sich verschärft seit 2014. Nicht? Also es ist der Ukraine-Krieg, der vielleicht geahnt werden konnte, nicht, aber noch nicht ausgebrochen war, hat das Ganze natürlich meiner Sicht nach nochmal eine schlimmere Dimension gegeben, dieser Erosion der Kultur.
Im Seminar haben wir uns auch die Frage gestellt, also das sozusagen, was Sie unter Demokratie verstehen, das war uns klar, das ist eingegrenzt worden als Staatsform und diesen Unterschied haben Sie ja auch ganz stark und klar gezeichnet. Womit wir ein größeres Problem hatten, ist der Begriff der Kultur. Was damit jetzt eigentlich genau gemeint ist. Also wir haben schon das Kriterium entdeckt, dass es eben darum geht, was Sie jetzt auch angesprochen haben, Grausamkeiten zu vermeiden. Aber Was wären denn Kennzeichen einer aufgeklärten Kultur oder worauf bezieht sich der Begriff Kultur dabei genau?
Also wenn man sich auf den Zusammenhang von Kultur und Demokratie bezieht, dann gibt es ja dieses berühmte Böckenförde-Diktum, dass die Demokratie auf Voraussetzungen beruht, die sie selbst nicht garantieren kann. Das kann man auf den ersten Blick als bestimmte Gewohnheiten in der Öffentlichkeit miteinander umzugehen bezeichnen. Also dass wenn die Demokratie im Sinne von Dewey nicht nur eine Staatsform ist, sondern auch eine Lebensform, in der eine menschliche Gemeinschaft versucht herauszufinden, welche Ziele sie als Gemeinschaft miteinander verfolgen sollen, dann ist für diese Suchbewegung, wenn sie eine demokratische im Sinne von Dewey sein sollte, nötig, dass es so etwas wie eine offene, ehrliche, angstfreie Kommunikation zwischen den Mitgliedern dieser Gemeinschaft gibt. Wenn einer in dieser Gemeinschaft oder eine Untergruppe in dieser Gemeinschaft anderen Menschen eine bestimmte Lebensform mit Gewalt aufzwingen will, dann ist das keine Kultur mehr, die die Grundlage für eine Demokratie sein kann. Und dann verschiebt sich quasi die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, hin zu dem Problem, was eigentlich Gewalt ist. Also ich würde sagen, eine Kultur, die die Grundlage für eine Demokratie ist, muss möglichst gewaltfrei sein, und zwar sowohl was physische Gewalt angeht, wie auch was kommunikative Gewalt angeht. Und gerade die Redeweise von kommunikativer Gewalt ist natürlich problematisch. Also wir sind vielleicht alle an Habermas und den herrschaftsfreien Diskurs irgendwie gewöhnt, aber was das in concreto dann bedeutet, ist natürlich nicht so leicht zu sagen, aber der Verzicht auf Betrug, gehört sicherlich dazu. Und wenn man in einem philosophischen Kontext ist, dann stellt sich natürlich gerade dieses Problem, ja, was ist denn Wahrheit und was ist eine Information und was ist eine Manipulation? Lässt sich das überhaupt klar voneinander unterscheiden? Und auch wenn sich das nicht messerscharf voneinander unterscheiden lässt, kann man meiner Ansicht nach schon kulturelle Verhältnisse, bei der Menschen versuchen, sich gegenseitig zu übertölpeln, sich zu betrügen, sich zu beschimpfen und einzuschüchtern, von kulturellen Verhältnissen unterscheiden, in denen Leute wohlwollend miteinander umgehen, in denen es eine gemeinsame Tatsachenbasis gibt, indem man versucht, durch Argumente einander zu überzeugen. Und das hat meiner Meinung nach alles abgenommen. Also diese Kultur der Kommunikation, der Argumentation und der Zielsuche ist erodiert. Und stattdessen beherrschen halt Machtkämpfe, bei denen auch verbale Gewalt meiner Ansicht nach eine große Rolle spielt, die öffentliche Kommunikation.
Das machen Sie ja auch deutlich mit dem Begriff der Meinungsinflation in dem Buch Die dritte Aufklärung. Und dabei kritisieren Sie ja auch soziale Medien vor allen Dingen. Vielleicht wäre das auch ein Ansatzpunkt, wo man mal fragen kann, wie wäre denn eine aufgeklärte Haltung auch mit sozialen Medien möglich?
Ja, also es gibt von Lauren Destin da schon Äußerungen zu, also Berliner Wissenschaftsphilosophin, die sich darüber Gedanken gemacht hat, wie eigentlich die Entwicklung des Buchdrucks verlaufen ist und dass es zur Zeit der Entwicklung, also in der frühen Neuzeit, als sich der Buchdruck entwickelte und es noch keine Verlage und keine Zeitung gab, sondern jeder sich einen Drucktiegel in den Keller stellen konnte und Flugschriften vervielfältigen konnte, gab es ähnliche Probleme, wie wir sie heute mit dem Internet haben, dass es keine Qualitätskontrolle bei der Verbreitung von Informationen über gedruckte Flugschriften gab. Und das ist im Internet auch so. Also man hat ja gesagt, es führt zu einer Demokratisierung der Informationserzeugung und der Informationsverbreitung führen, weil bestimmte Eliten, die kontrollieren, was verbreitet wird, jetzt nicht mehr die alleinigen Torhüter sind für die Multiplikation von Meinungen, Informationen, Wahrheiten, sondern weil das jetzt jeder machen kann. Die Folgen davon sind eben, dass jeder auch jeden Unsinn multiplizieren kann, genauso wie das eben zur Zeit der nicht regulierten Verbreitung von Druckschriften gewesen ist. Und dann haben sich halt Verlage und Zeitungsredaktionen ausgebildet und in diesen Institutionen sind bestimmte Wahrheitspraktiken etabliert worden, wie ich das andernorts mal genannt habe. Also Praktiken der Überprüfung von Meinungen oder Informationen, um die Wahrscheinlichkeit, dass sie stimmen, zu erhöhen. Also dass eine Journalistin beispielsweise zwei unabhängige Quellen aufsucht, um zu überprüfen, ob eine Aussage stimmt oder nicht. Dass man vielleicht eine Behauptung über eine Person oder über einen Ort oder über ein Geschehnis überprüft, indem man den Ort in Augenschein nimmt, die Person selbst befragt, bevor man Aussagen über sie verbreitet. Das sind alles Wahrheitspraktiken, die im Journalismus, aber auch im Verlagswesen sich etabliert haben und die Menschen, die dort arbeiten, gewohnt sind anzuwenden. Und wenn man nicht in diesen Institutionen tätig ist, kennt man vielleicht diese Praktiken gar nicht. Oder man sagt, es interessiert mich nicht. Also ich will nicht diese Praktiken einhalten, sondern ich möchte möglichst schnell, dass das, was ich sage, an möglichst vielen Orten präsent ist. Also mir geht es nicht darum, Menschen zu informieren oder eine Diskussion in Gang zu bringen oder bestimmte Argumente in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern mir geht es darum, dass das, was ich zu sagen habe, von möglichst vielen Leuten wahrgenommen wird, also um Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, in dem das auch noch mit dem Geschäftsinteresse verkoppelt ist, weil ich beispielsweise Werbeeinnahmen generieren kann, wenn sich das, was ich in die Welt setze, möglichst häufig vervielfältigt, werden diese Wahrheitspraktiken als eine bestimmte Kultur der Kommunikation unterminiert, nicht? Weil man sagt, ja, also wenn es lange dauert, etwas zu überprüfen und wenn die überprüfte Meinung, die ich für wahr halten kann, eventuell nicht besonders interessant ist und nicht viele Klicks bekommt, dann mache ich das lieber gar nicht, weil ich dann ja einen Nachteil davon habe. Ich habe ja einen pekuniären Nachteil. Entweder ein Aufmerksamkeitsnachteil, also wir sind ja alle eitel und finden es toll, wenn sich viele Leute das anschauen, was man sagt. Wir haben gern die Aufmerksamkeit auf das gerichtet, was wir von uns geben. Aber wenn nicht nur die Eitelkeit befriedigt wird, sondern auch finanzielle Interessen befriedigt werden durch Vervielfältigungsprozesse, dann hören diese Vervielfältigungsprozesse eben auf, an die bestimmten Wahrheitspraktiken, die ich gerade genannt habe, gekoppelt zu sein. Und das ist, glaube ich, ein Grund dafür, warum im Internet so viel Fehlinformationen verbreitet werden. Und man bräuchte ähnliche Filter- und Kontrollinstanzen, wie sie sich im Druckwesen etabliert haben in der frühen Neuzeit, auch für das Internet, nicht? Also es bräuchte quasi ein Fact-Checking und man müsste bevor eine Äußerung an Millionen von Leute geht, durch bestimmte Instanzen, die ihn erst zu schaffen wären, überprüfen, ob das überhaupt vervielfältigt werden soll. Und was man jetzt auf der Plattform X beispielsweise, also eben als Twitter offenbar sehen kann, ist, dass die Tendenz in die Gegenrichtung geht, nicht? Dass Leute, die besonders viele Follower haben, Elon Musk, besonders viele falsche Aussagen in die Welt setzen, wenn sie der Meinung sind, dass die politisch beispielsweise nützlich sind oder dass sie den Geschäftsinteressen von Herrn Musk dienen und den Kurs seiner Aktien in die Höhe treiben und so weiter, nicht? Also da fehlt gewissermaßen etwas. Da fehlt, wenn man sagt, ich will, dass das Internet Teil einer Kultur ist, bei der es darum geht, dass eine gemeinsame Welt geschaffen wird, in der Menschen danach suchen können, was für Ziele sie im Leben verfolgen können. Dann wird durch die Verbreitung von Fehlinformationen die Möglichkeit, eine solche gemeinsame Welt zu haben, einfach zerstört oder unterminiert.
Ja gut, da ist es jetzt natürlich schon so, dass man auch sagen kann, das Beispiel, was Sie gebracht haben, da scheint ja auch der Zweck ein anderer zu sein. Also wenn man diese Plattform eben nutzt, um seinen eigenen Einfluss zu erweitern, dann ist das ja sozusagen schon ein Ziel, was nicht unbedingt mit der Aufklärung kompatibel wäre. Aber ich fürchte, dass diese Verquickung, die Sie ansprechen in Ihrem Buch, also dieses, dass wir einerseits diese Wahrheitspraktiken kennen und sie eben Zeit benötigen und insofern auch, Sie haben die Journalisten angesprochen, Ressourcen und andererseits eben das Ganze monetarisiert werden muss in der Wirtschaft, dann fürchte ich, dass es eben auch bei einem aufrichtigen Informationsinteresse zu einem großen Konflikt kommt, der vielleicht gar nicht mehr auflösbar ist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, wie Online-Medien funktionieren.
Also Sie meinen, die Werbeeinnahmen können nicht dazu verwendet werden, um Kontrollinstanzen einzubauen, die sich fragen, ob das, was verbreitet wird, auch wahr ist oder nicht, sondern dass das also anders ist als als die Anzeigen, die in gedruckten Zeitungen geschaltet wurden. Also wenn man sagt, ich habe eine bestimmte Zeitung und da gibt es Informationen, die überprüft worden sind und dann kommt eine Werbeanzeige für Kleidung oder für ein Auto und neben den Abonnementseinnahmen wird die Redaktion auch durch diese Werbeeinnahmen finanziert. Dann hat das bei den Zeitungen ja nicht unbedingt dazu geführt, dass nicht Berichte erscheinen konnten, die sich gegen die Leute richteten, die da annonciert haben. Also wenn eine bestimmte Autofirma eine Annonce machte, konnte trotzdem in dieser Zeitung noch ein Artikel darüber erscheinen, dass das Auto vielleicht nicht so besonders gut funktioniert, was von dieser Firma hergestellt wird, nicht? Und wenn eine politische Partei eine Wahlkampagne machte und Anzeigen in einer Zeitung schaltete, konnte man trotzdem noch kritisch über diese Partei in der Zeitung berichten. Also so habe ich das in meiner Kindheit und Jugend, bevor es das Internet gab, erfahren, dass Zeitungen in der Lage waren, auch der öffentliche Rundfunk in der Lage waren, kritisch über die Leute, die ihnen Werbeeinnahmen garantierten, zu berichten.
Nein,
Und
ich
das
meine,
scheint jetzt irgendwie nicht mehr so gut zu gehen, nicht?
ja, genau. Also ich glaube, es gibt, wenn man jetzt sozusagen sagt, man schaut sich den Journalismus im Online-Bereich an, dann gibt es da zwei Dinge, die sozusagen extrem wichtig sind, und das wäre Aufmerksamkeit und Geschwindigkeit, um Reichweite zu generieren. Und wenn man Reichweite hat, dann hat man eben auch die Werbeeinnahmen. Und ich glaube, das ist so miteinander verquickt, dass es schwierig ist, da die gängigen Wahrheitspraktiken von solchen Maßstäben, also Sie haben ja den pekuniären Maßstab eben angesprochen, in ihm zu befreien oder da wirklich einen Lösungsweg finden zu können.
Also Sie meinen, dass da auch keine Entschleunigung möglich ist, also dass man sagt, das muss dann halt auf die Bremse treten, nicht? Also wenn man weiß, dass dauerhaft ganz schnell zu rennen dem Kreislauf nicht besonders gut bekommt, sondern man krank wird, dann können vielleicht auch Gesellschaften erkennen, dass wenn sie dauerhaft in Windeseile irgendwelche Meinungen verbreiten, dass sie das nicht bekommen, dass sie sich dann zerstreiten, dass sie zerbrechen, dass sie die faktische Grundlage ihrer Kommunikation verlieren und dann müssen sie eben auf die Bremse treten, nicht? Also, oder sie gehen halt unter, indem sie sich zerstreiten, so wie sie einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie 24 Stunden am Tag wie ein Verrückter durchs Gelände rennen, kollabieren halt die Gesellschaften, wenn sie einfach nur darauf Wert legen, dass unglaublich schnell irgendwelche Meinungen verbreitet werden. Wie das, also ich habe da jetzt auch kein Rezept, wie man da auf die Bremse treten kann. Nicht, man muss halt, also das wissen ja ganz viele Leute außer uns beiden inzwischen, dass es diese Verquickung von Aufmerksamkeitsinteresse, Geldinteresse und Meinungsverbreitung gibt. Das ist ja nicht irgendwie eine besonders große Neuigkeit. Und das Einzige, was man da machen kann, ist halt eine Regulierung, glaube ich. Also wie man das Drucken, die Druckschriften reguliert hat durch Kontrollinstanzen. Ich nehme an, das hat auch die Verbreitung von Druckschriften verlangsamt, nicht? So muss halt die Verbreitung von Meinungen, wenn sie über eine bestimmte Anzahl von Personen hinausgeht, einer Kontrollinstanz unterliegen und dann, ja, dann wird sich das verlangsamen. Das sehe ich auch so. Und das hängt halt davon ab, ob die Interessen, Geld und Aufmerksamkeit zu generieren schwächer sein können als das Interesse, die Gesellschaft zusammenzuhalten oder eine Kultur aufrechtzuerhalten, in der es nicht gewalttätig zugeht.
Ja, also als Ziel der dritten Aufklärung haben Sie ja auch formuliert, kollektives Subjekt der eigenen Geschichte zu werden und gleichzeitig festgehalten, dass das keine Illusion sei, sondern ein schwer zu erreichendes Ziel. Jetzt könnte man natürlich sagen, auch dieser Ausflug, den wir jetzt gerade unternommen haben, zeigt, dass es tatsächlich ein schwer zu erreichendes Ziel ist. Wie würden Sie denn jetzt erklären, warum es tatsächlich keine Illusion ist, sondern ein schwer zu erreichendes Ziel? Also warum ist es möglich?
Ja, es gab ja in den vorausgegangenen Aufklärungsprozessen tatsächlich kulturelle Veränderungen, die zur Befriedung von immer größeren Menschengruppen geführt haben. Nicht? Also dass ich da von der dritten Aufklärung spreche, liegt ja daran, dass ich mit Hilary Putnam der Meinung bin, es gab schon zwei Aufklärungen, eine in der Antike und eine in der frühen Neuzeit, und dass die schon dazu geführt haben, dass man aus bestimmten Fehlern gelernt hat. Also man könnte jetzt die Einsichten von Philipp Kitcher in seinem Buch über Moral Progress noch dazu nehmen. Ich weiß nicht, wann das genau erschienen ist. Ich glaube, das ist nach meinem kleinen Büchlein da rausgekommen. Und da geht er ja von so etwas wie einem moralischen Fallibilismus aus, dass wir also im Laufe der Geschichte immer mehr Dinge als moralisch unhaltbar erkennen. Wir erkennen, dass Sklaverei nicht funktioniert, wir erkennen, dass Rassismus nicht funktioniert, wir erkennen, dass Sexismus nicht funktioniert und so weiter. Und dann haben wir gelernt, mehr oder weniger langsam das abzustellen, nicht? Also vielleicht ist nicht überall auf der Welt die Sklaverei verschwunden, vielleicht ist nicht überall auf der Welt der Rassismus verschwunden, nicht überall der Sexismus verschwunden, aber ich würde sagen, dass sie das heute nicht mehr einfach vertreten können. Sie können heute nicht einfach mehr sagen, ja, wir brauchen jetzt eigentlich wieder Sklaven, nicht? Oder eigentlich sind die Geschlechter doch irgendwie unterschiedlich mächtig, intelligent oder ich weiß nicht was, und ein Geschlecht kann das andere unterdrücken oder eine Rasse die andere und so weiter. Also diese Vorstellung kann man heute eigentlich nicht mehr vertreten. Man konnte es aber mal zu einer Zeit, bevor man entsprechend gelernt hatte, dass das nicht funktioniert. Und das Internet war sicher mal als eine Emanzipationsbewegung gedacht. Jeder kann mit seinem Homecomputer an alle möglichen Informationen kommen. Und jetzt lernt man eben was darüber. Jetzt lernt man, dass bestimmte Kommunikationsmedien zu einer marktförmigen Organisation der Kommunikation führen in großen Bevölkerungsgruppen, die die Kultur, die für eine demokratische Gesellschaft nötig ist, unterminieren. Und dann muss man eben aus diesem Lernen Konsequenzen ziehen, so wie man die Sklaverei eben verboten hat, einfach nicht. Also hat dann eben diese entsprechenden Konsequenzen gezogen. Und wie diese Konsequenzen aussehen, das ist jetzt besonders schwer, weil es internationale Konsequenzen sind, nicht? Also, das Internet ist ja nicht eine Veranstaltung in einem Land, aber es gibt ja internationale Verträge, es gibt so etwas wie ein Völkerrecht, gibt die Vereinten Nationen, und das Problem dieses internationalen Rechtes ist, dass es nicht durch ein Gewaltmonopol durchgesetzt werden kann. Also die Gewaltmonopole sind noch bei den Nationalstaaten. Und durch die Erosion der öffentlichen Kultur ist auch die Neigung in vielen Gesellschaften, sich an internationale Verträge zu halten, gesunken. Also es gibt auch einen neuen Nationalismus. Also das sieht man ja an den Vorstellungen von Donald Trump, der aus allen möglichen internationalen Verträgen aussteigen möchte und einen amerikanischen Isolationismus betreiben will. Das sieht man auch in vielen europäischen Staaten, in Ungarn beispielsweise, wo das nachgemacht wird. Und auch in der Schweiz ist es so, dass man befürchtet, beispielsweise durch europäisches Recht seine Autonomie in der eigenen Schweizer Gesetzgebung zu verlieren. Das ist so. Internationale Verträge, wenn sie funktionieren sollen, dürfen nicht durch nationale Verträge gebrochen werden. Aber das wäre nötig, also eine auf internationalem Recht beruhende Regulierung des Internets, sodass es nicht mehr möglich ist, die für die Demokratie nötige Kultur durch die Meinungsverbreitung dort zu unterminieren. Dass autokratische Regime an solchen Verträgen kein Interesse haben, das leuchtet irgendwie ein. Die wollen das nicht, weil die weiter mit Fehlinformationen ihre Macht erhalten wollen. Aber das war in der frühen Neuzeit auch so, nicht? Also in der frühen Neuzeit haben in Europa alle gegen alle Krieg geführt, und das sah ziemlich finster aus. Also gerade wenn wir ja die Strecke von 1600 bis 1800 nehmen, das war nicht gerade eine friedliche Zeit in Europa. Und gerade in diesem Unfrieden hat sich die zweite Aufklärung entwickelt. Also man kann vielleicht sagen, die Verzweiflung über den Dreißigjährigen Krieg, die Probleme der napoleonischen Kriege haben zu einem Bewusstsein geführt, das die zweite Aufklärung befördert hat. Also es ist nicht so, dass Aufklärungsbewegungen gerade dann besonders gut vorankommen, wenn die Menschen nicht in Schwierigkeiten sind, sondern dann kommen sie vielleicht gerade ganz besonders gut voran. Aber Sie haben natürlich recht, man weiß nicht, ob sie erfolgreich sein werden, nicht?
Ja, also ich hatte auch den Eindruck, bei dem Buch auf der einen Seite ist es ein großer Mutmacher, den Sie da geschrieben haben, weil Sie ja auch die Aufklärung als säkulare Sinnquelle bezeichnen. Und auf der anderen Seite ist es auch schon ein Appell. Also ich hätte da noch ein Zitat. Alles hängt davon ab, wie wir uns an der Entwicklung der Welt beteiligen. Inwieweit wir wagen, aufgeklärte Pragmatiker und nicht lediglich Diagnostiker und Beobachter zu sein, die sich einem pseudowissenschaftlichen Fatalismus ergeben. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie ist es denn jetzt? Kollektives Subjekt der Geschichte werden, Erosion der aufgeklärten Kultur, was können wir denn tun? Sie haben es jetzt auch gerade angesprochen, im Prinzip brauchen wir das Kollektiv, also wir brauchen eine internationale Zusammenarbeit für die Problemlagen, die wir haben. Wo sollen wir anfangen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil der Internationalismus, der im 19. Jahrhundert zu einer Solidarisierung der Arbeiterbewegung geführt hat, eben sehr in Verruf geraten ist. Das, was heute als Internationalismus gilt, heißt eben Globalisierung. Und die Menschen, die mit Globalisierung in Verbindung gebracht werden, sind international operierende Konzerne. Das heißt, es gibt einen Internationalismus des Kapitals, aber es gibt vielleicht auch einen Internationalismus der Wissenschaft, aber es gibt im Moment keinen starken Internationalismus der aufgeklärten Demokraten. Und den bräuchte es. Es müssten sich quasi also so wie sich wie es mir mal gesagt hat, dass die Arbeiter aller Länder sich zusammenschließen müssen, solidarisch, um gegen die Ausbeutung vorzugehen. So müssten sich international die Menschen, die an einer aufgeklärten demokratischen Kultur ein Interesse haben, zusammenschließen, um so etwas wie eine demokratisch aufgeklärte Internationale zu bilden, die gegen die Pekunisierung und Aufmerksamkeit Fokussierung der Informationsmedien vorgeht, nicht? Also vielleicht müssten die ein eigenes Internet gründen, nicht? Oder eigene Kommunikationskanäle, die nicht so funktionieren wie X oder Twitter. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, die Sie vorher gestellt haben: Wer finanziert das? Wenn ich irgendwelche Werbeeinnahmen, also wie entkoppelt man solche internationalen Interessen von den Interessen großer Konzerne? Und nun gibt es ja so etwas wie die Welthungerhilfe. Es gibt also von den Vereinten Nationen wird schon Geld bereitgestellt, um globale Missstände zu bekämpfen. Und das wäre natürlich ideal, wenn die Vereinten Nationen sich quasi zusammen, wenn sich da die demokratischen und aufgeklärten Länder zusammentäten und einen Geldtopf schaffen würden, um Kommunikationsmedien im Internet zu ermöglichen, bei denen Falschinformationen so unwahrscheinlich wie es nur geht sind, in denen eine demokratische Kultur befördert wird und die als Alternative ja zu diesen Schrottmedien funktionieren, nicht? Ja.
Da habe ich jetzt noch eine Anschlussfrage, weil ich muss dann natürlich an Kant denken und das Weltbürgertum und den Aufklärungsaufsatz. Etwas, was ich sehr bemerkenswert finde an dem Aufklärungsaufsatz, ist, dass er eine Gegenwärtigkeit ausstrahlt. Auch etwas, worauf Michel Foucault aufmerksam gemacht hat. Das wäre jetzt sozusagen vielleicht noch eine Frage, die ich gerne Ihnen stellen würde. Das, was Sie jetzt gerade skizziert haben, das kann ich gut nachvollziehen, als Schritt, was wir eigentlich bräuchten, um gegen diese Erosion vorzugehen. Aber wie schaut es denn aus, wenn wir die Perspektive auf den Einzelnen richten? Der Einzelne, der sich ja auch bei Kants Aufklärungsaufsatz sofort angesprochen und vielleicht auch ertappt fühlt bei diesem Appell, der da formuliert wird. Gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit?
Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir auch so, wenn ich diese Schrift lese. Aber ich denke, dass dieser Appell an den Einzelnen zu Kants Zeiten in einer anderen historischen Situation stattfand. Also es geht ja in dieser Schrift auch darum, dass Menschen nicht nur in bestimmten Institutionen tätig sind als Regierungsbeamte oder Pfarrer oder so, sondern dass sie auch als Individuen in einer Öffentlichkeit, die gerade zu Kants Zeiten erst entsteht, auftauchen und dass sie in dieser Öffentlichkeit sehr wohl etwas gegen ihren Dienstherrn beispielsweise sagen können. Natürlich kann der Pfarrer in der Kirche nicht die Kirche beschimpfen und natürlich kann die Ärztin nicht im Krankenhaus auf das Krankenhaus schimpfen. Aber wenn sie dann aus dem Krankenhaus herausgeht und freie Bürgerin ist, dann kann sie die Missstände im Krankenhaus anklagen. Und wenn der Pfarrer den Gottesdienst abgehalten hat, dann kann er die Missstände in der Kirche über Missbrauch beispielsweise thematisieren. Und das thematisiert ja Kant, dass wir eine Stimme außerhalb dieser Bindung, dieser institutionellen Bindung haben. Und dadurch versucht er, den Einzelnen Mut zu machen, in diesem öffentlichen Raum auch frei von der Leber, sage ich jetzt mal, zu reden. Das war zu dieser Zeit unglaublich wichtig. Heute ist der Appell an den Einzelnen oft ein Instrument, um institutionelle Veränderungen nicht einzuleiten. Also zu sagen, ja, jede einzelne Person kann ja Müll trennen. Jede einzelne Person kann sich ja für ein Elektro- oder für ein Dieselauto entscheiden. Es liegt ja an mir, wie viel Fleisch ich esse oder nicht. Und wenn sich dann die Entscheidungen der Einzelnen akkumulieren, dann entsteht ein bestimmtes Marktsignal, was schon zu einer Veränderung führen wird. De facto ist das Verhalten der Einzelnen natürlich auch durch die Signale, die in den Markt geschickt werden, von den Konzernen beispielsweise bestimmt. Das heißt, der Appell an die Einzelnen ist heute meiner Ansicht nach auch ein Mittel, mit dem sich Konzerne und Gesetzgeber darum drücken, strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft vorzunehmen. Man sagt, man schiebt es dann immer auf den Einzelnen und sagt, ja, die Leute entscheiden sich eben dafür, jeden Tag ihr Steak zu essen. Was sollen wir da machen? Nicht? Die Leute entscheiden sich halt dafür, weiter Dieselautos zu fahren. Was sollen wir da machen? Wir können sie ja nicht bevormunden. Also dieser Appell an die Eigenverantwortung, der hat im Moment meiner Ansicht nach genau den gegenteiligen Effekt, den er zu Kants-Zeiten hat. Der führt dazu, dass sich nichts verändert. Das ist natürlich deprimierend, aber deshalb habe ich den Eindruck, philosophisch sollte man nicht in diese Richtung gehen, sondern sollte man eher darauf pochen, dass strukturelle Veränderungen eintreten, die es ermöglichen, dass das Handeln, alternative Handeln von Einzelnen auch durchschlägt. Also wenn beispielsweise die ökologischen Kosten, die die Fleischproduktion verursacht, die Autoproduktion verursacht, mit in den Produkten eingepreist werden, dann entscheiden sich die Leute natürlich auch anders. Also wenn das Autofahren sehr viel teurer ist, wenn das Fleischessen sehr viel teurer ist, dann fährt man halt weniger Auto und isst weniger Fleisch. Also diese institutionellen Steuerungsmöglichkeiten des Verhaltens des Einzelnen muss man ja mit im Auge haben. Man darf nicht einfach nur an Appelle an einzelne Menschen richten, finde ich.
Dann wäre die dritte Aufklärung in diesem Sinne ein politisches Projekt.
Sicher ist sie auch ein politisches Projekt, vielleicht sogar mehr als ein politisches Projekt, nicht? Also vielleicht ist sie auch sowas wie ein moralisches Projekt. Das betrifft ihre Frage der Kultur, nicht? Also weil wir haben die Demokratie, die Erosion der Demokratie ist ein politisches Problem, aber weil diese Erosion auf einer Erosion der politischen Kultur oder der Kommunikationskultur beruht, würde ich sagen, die Kommunikationskultur ist ein moralisches Problem. Also ob ich, wenn ich sie jetzt anschreien würde oder beschimpfen würde, dann würden sie ja nicht sagen, wir haben irgendein politisches Problem, sondern sie würden sagen, ja, ich verhalte mich unanständig. Ich versuche sie einzuschüchtern oder so etwas. Und das ist ja das, was permanent passiert im Netz, nicht? Dass eine Gruppe eine andere einzuschüchtern versucht, dass sie zu betrügen versucht. Und ich finde, Einschüchterung und Betrug sind nicht einfach nur politische Probleme, sondern sind moralische Probleme.
Aber wäre es dann doch nicht wiederum genau die Dimension, die die Bedeutung des Einzelnen zeigt?
Ja, die Bedeutung des Einzelnen, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber der Appell an die einzelne Person darf nicht dazu führen, dass man nicht bestimmte Strukturen installiert, die moralisches Fehlverhalten unwahrscheinlicher machen. Also die Strukturen, die wir jetzt gegenwärtig im Internet haben, die belohnen moralisches Fehlverhalten. Das haben Sie ja vorhin gesagt, nicht? Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, man soll möglichst schnell möglichst viele Leute erreichen, wenn man mit Unsinn, mit Falschmeldungen möglichst schnell möglichst viele Leute erreicht. Dann begünstigt die gegenwärtige Struktur des Internets in diesem Sinne kommunikatives Fehlverhalten oder moralisches Fehlverhalten. Man müsste stattdessen eine Struktur schaffen, die das bestraft. Also jetzt nicht rechtlich unbedingt, nicht? Also das ist ja im Rechtsbereich, das sehen wir ja in den USA. Also da, wo die Meinungsfreiheit hochgehalten wird, darf man eben auch lügen, weil man die eigene Lüge als Meinung vertreten kann. Und ein Rechtssystem wird die Meinungsfreiheit nicht einschränken wollen, nur um Lügen zu verhindern. Deshalb braucht es quasi andere soziale Sanktionsmechanismen, die Verbreitung von Lügen unwahrscheinlicher machen. Nicht? Also in der Zeitungsredaktion, auch nicht in allen, aber in der Zeitungsredaktion würde man wahrscheinlich sagen, also diese Lüge verbreiten wir jetzt nicht, auch wenn sie unsere Auflage steigert. Also es gab natürlich Zeitungen, die das gemacht haben, aber da hat man gesagt, also das sind keine guten Zeitungen in Anführungsstrichen, nicht? Sondern wir bleiben jetzt mal in Anführungsstrichen anständig und sagen die Wahrheit, auch wenn unsere Auflage dann nicht so hoch ist wie die von der Zeitung, die die Unwahrheit sagt. Und Ja, solche Mechanismen bräuchte man, also wie in quasi in den Redaktionen guter Zeitung, bräuchte man halt auch im Internet, dass man sagt, da gibt es ein Portal, wenn du da hingehst, dann kriegst du tatsächlich raus, was der Fall ist und dir wird nicht einfach nur Mist erzählt. Es müsste quasi, ja, eine Alternative zu X oder Twitter geben. Es müsste, und das gibt es ja teilweise auch. Also es sind ja auch seriöse Zeitungen im Netz, nicht? Und da gibt es ja auch Kommunikationsräume in den seriösen Zeitungen und so weiter, aber die geraten halt wirtschaftlich unter Druck. Und deshalb ist ein strukturelles Problem, dass wirtschaftlich quasi das moralische Fehlverhalten belohnt wird.
Insofern vielleicht tatsächlich nicht nur ein schwer zu erreichendes Ziel, sondern ein sehr schwer zu erreichendes Ziel.
Ja.
Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Erklärungen.
Gern geschehen. Ich danke Ihnen.
So, das war mein erstes offizielles Podcast-Gespräch. Ich bin sehr froh, dass ich das teilen durfte und konnte. Für mich war viel Spannendes dabei, worüber es sich auch lohnt, weiter nachzudenken. Zum Beispiel der Internationalismus der aufgeklärten Demokraten, eine großartige Idee. Und auch die Überlegungen in Bezug auf Kommunikationsmedien im Internet, die es ermöglichen, Falschinformationen so unwahrscheinlich, wie es nur geht, zu machen. Ich denke, das sind wichtige, schwierige, aber wichtige Aufgabenfelder, die es zu bearbeiten gilt, gerade eben um diese angesprochene, aufgeklärte Kultur aufrechtzuerhalten, ja, und die vielfach geäußerte Diagnose einer Krise der Demokratie vielleicht eben wieder in den Griff zu bekommen. Ich denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken und ich hoffe, es waren Gedanken dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Weiter Nachdenken, ganz viel Freude beim Philosophieren. Bis zum nächsten Mal.